Ich begrüße Sie und euch ganz recht herzlich hier in Franz Mehlhose zur Veranstaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, NPD AD. Ich freue mich, dass so viele den Weg hergefunden haben. Und diese Veranstaltung hatte am Anfang eine Idee. Eine, finde ich, sehr schöne Idee, wo wir uns so gefreut haben, dass wir sie hatten. Eigentlich haben wir uns stundenlang darüber gefreut, dass wir diese Idee hatten. Nämlich, nachdem wir als Bündnisgrüne nicht nur in der Fraktion, sondern auch in der Partei ganz lange, ganz viel und ganz oft diskutiert haben darüber, ist es eigentlich sinnvoll, ist es eigentlich richtig, ein NPD-Verbotsverfahren anzustrengen oder auf den Weg zu bringen. Darüber haben wir viel diskutiert und wir haben gesagt, jetzt ist es soweit, das Bundesverfassungsgericht wird darüber diskutieren. Toll, wäre es ja eigentlich.
Studentinnen und Studenten, Erfurt-Jena schwebt uns da so vor dem Auge, nach Karlsruhe zu fahren und bei diesem, zumindest an einem Verhandlungstag, auch mal mit dabei zu sein. Und die Resonanz an beiden Universitäten unter den Studierenden war auch noch so großartig, dass jede Menge Leute gesagt haben, klar, das mache ich gerne. Und wenn man da zusammen runterfährt und das auch noch mit Veranstaltungen flankiert ist, ist das vielleicht eine ganz interessante Sache. Das Einstiegstor darüber war aber, man musste sich beim Bundesverfassungsgericht, und zwar nicht als Gruppe, sondern als Einzelperson, jeweils anmelden. Und man musste dann das große Glück haben, ausgelost zu werden. Dieses Glück hat nur eine Person geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Sie ist auch heute mit hier. Wir haben das alle nicht geschafft und dabei sind wir Abgeordneten ja eigentlich so eitel und denken, dass wir, weil wir Vertreter eines Landesparlamentes sind, müssten wir mindestens dort einen Platz kriegen. Es ist uns nicht gelungen. Deshalb haben wir gesagt, die Vorbereitungsveranstaltung, die wir sowieso immer dafür geplant hatten, machen wir zu einer öffentlichen Veranstaltung, um die Frage zu diskutieren, was bringt so ein NPD-Verbotsverfahren und vor allen Dingen, sollte es erfolgreich sein, was bedeutet das, sollte es scheitern, was bedeutet das auf der anderen Seite dabei. Und deshalb freue ich mich ganz sehr, dass ich wir Grüne bemerken sowas immer, ein nahezu wirklich durchgegendertes Podium hier habe von lauter Expertinnen, die nämlich aus drei verschiedenen Blickrichtungen auf dieses NPD-Verbotsverfahren draufschauen. Das ist einmal die juristische Perspektive, es ist die zivilgesellschaftliche Perspektive und natürlich die politische Perspektive. Deshalb freue ich mich ganz besonders. Hier bei uns auf dem Podium die Präsidentin des Verwaltungsgerichtes Weimar und ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgerichtshof und Mitglied im Vorstand des Fördervereins Buchenwald begrüßen zu dürfen, Elke Heselmann. Herzlich willkommen. Weiterhin begrüße ich ganz herzlich auch die Projektkoordinatorin der mobilen Arbeit in Thüringen. Mobile Beratung, ich hätte jetzt runtergucken sollen, wenn ich schon den Zettel habe, ja, der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Katja Fiebinger, herzlich willkommen hier. Und natürlich freue ich mich ganz sehr, meine charmante Kollegin aus dem Thüringer Landtag, da gucke ich jetzt nicht drauf, obwohl die Liste der Aufgabenbereiche ist auch lang, nämlich Madeleine Henfling ist zuständig bei uns in der Fraktion für Strategien gegen Rechts. Sie ist Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss. Sie ist Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Immelborn. Und sie ist Sprecherin für Wissenschaft, Kultur, Europa. Jetzt gucke ich doch hin. Na. Und noch vieles mehr. Herzlich willkommen, Madeleine. Die Idee für die Veranstaltung ist so, dass wir vielleicht vom Podium aus hier einige Aspekte diskutieren. Danach sind Sie aber auch ganz, ganz herzlich eingeladen, mitzumachen. Weil bei uns Grünen das Mitmachen immer ganz groß geschrieben wird. Niemand muss jetzt Angst haben, dass er zu einem Statement verpflichtet ist. Aber bei uns wird Mitmachen immer ganz groß geschrieben. Deshalb finden Sie auf Ihren Tischen kleine Abstimmungszettel, müssten da eigentlich liegen. Und ich würde es mal ganz interessant finden und Sie um Ihre Meinung bitten und vielleicht darum zu bitten, ein kleines Kreuz zu machen. Die Frage, die da drauf steht, müsste lauten, wenn ich richtig informiert bin, wenn ich es ordentlich kontrolliert habe. Ich bin für ein NPD-Verbot, ja oder nein? tun Sie uns den Gefallen, machen Sie doch einfach am Anfang der Veranstaltung ein Kreuz. Man kann auch ein Vielleicht oder ein Unentschieden. Natürlich ist Ja oder Nein schöner und klarer. Es gibt gleich eine Box, die rumgeht, da kann man das ganz anonym reinwerfen. Dann wissen wir ungefähr, wie der Stand am Anfang der Diskussion ist. Okay, also es wird hinterher auch noch die Möglichkeit geben, dass wir alle zusammen diskutieren. Gut, ich hoffe, dass ich alles zur Organisation und Vorrede gesagt habe, würde gerne einsteigen und habe mir eigentlich überlegt, dass der Anfang ist, die Frage danach, was erwartet man eigentlich von so einem NPD-Verbotsverfahren? Deshalb, wie das oft in Talkshows auch ist, würde ich gerne bitten, mal den folgenden Satz zu komplettieren. Wenn die NPD verboten ist, Elke Heselmann, was ist dann?
Ja, soweit denke ich jetzt eigentlich noch gar nicht, sondern befasse mich innerlich eher mit dem Verfahren, wie wird es laufen? Wird überhaupt ein Verbot ausgesprochen werden? Das wissen wir ja nicht. Ich wage da auch keine Prognose, um das gleich zu sagen. Wenn die NPD verboten ist, wird voraussichtlich werden andere Gruppierungen in den Blick geraten. Das ist zwar dann keine Partei unbedingt notwendig, es können andere sein. Es werden viele Probleme dadurch wahrscheinlich sich juristisch in ähnlicher Form stellen. Also beispielsweise die Frage von Versammlungen. Da spielt es, denke ich mal, in der Praxis wahrscheinlich gar keine Rolle, ob die Anmeldungen durch die NPD oder durch andere Anmelder erfolgen. Das ist ja jetzt auch schon so. Also die Frage würde ich jetzt erstmal als offen ansehen, was dann passieren wird. Und wie gesagt, ich bin eigentlich im Moment noch in dem Prozess gedanklich.
Also wir kommen auch gleich nochmal auf das Verfahren. Jetzt an Katja die Frage, wenn die NPD verboten ist, was ist dann?
Werden wir trotzdem auf die Straße gehen müssen, um extrem rechten Gruppierungen entgegenzutreten?
Und Madeleine?
Wird es nicht viel anders sein als jetzt? Das geht in die Richtung von dem, was Katja gesagt hat. Ich glaube nicht, dass das für uns eine politische Entschleunigung in diesem Bereich bedeuten wird.
Und dafür der ganze Aufwand. Na gut, also wir gehen jetzt mal, aber wir fangen mal ganz vorne an. Ich fange noch mal mit Elke Heselmann an. Für mich als juristischer Laie, ein Verbotsverfahren ist gut, wenn etwas verboten ist. Das ist so ein bisschen wie das bei einem Menschen, bei einer natürlichen Person, ist dann irgendwie im Gefängnis, kann nichts mehr machen, ist ja eigentlich eine gute Sache. Was bedeutet eigentlich so ein Verbotsverfahren, vorausgesetzt es wäre erfolgreich für so eine Partei wie die NPD. Was geschieht dann?
Also, wenn eine Partei für verfassungswidrig erklärt wird durch das Bundesverfassungsgericht, dann ist diese Partei aufzulösen. Das Vermögen ist entweder gemeinnützigen Zwecken oder anderen Teilen zuzuleiten. Das entscheidet dann das Bundesverfassungsgericht auch. Ein Punkt ist, dass die Mandatsträger in den Parlamenten nicht nach dem Text des Grundgesetzes, aber nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz dann automatisch ihre Mandate verlieren. Was auch ein Problem eines solchen Verfahrens im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention sein könnte. Ersatzorganisationen dürfen ebenfalls nicht gegründet werden. Ja, und wie gesagt, der Prozess der Auflösung ist durch Verbringung des Eigentums in erster Linie zu regeln. Weitere Konsequenzen im eigentlichen Sinne für die einzelnen Parteimitglieder hat das so natürlich nicht.
Was geschieht oder was passiert mit dem Vermögen einer solchen Partei? Also, obwohl man hört ja bei der NPD, dass sie immer fast gar kein Vermögen mehr hat, eigentlich nur noch Schulden hat, muss der Staat das dann übernehmen oder wird das eingezogen oder was passiert damit?
Also das kann das Bundesverfassungsgericht entscheiden, wie mit dem Vermögen umzugehen ist. Also es ist, wie gesagt, eine Möglichkeit ist, es gemeinnützigen Organisationen zuzuleiten, aber es kann auch eingezogen werden. Und an den Staat oder an Länder gehen.
Katja, vielleicht nochmal so die Frage am letzten, machen wir es mal ganz konkret, am letzten Samstag haben in Apolda viele Leute gegen rechts demonstriert. Anmelder war, wenn ich da richtig informiert bin, ein NPD-Funktionär gewesen in Apolda. Was würde das für euch bedeuten? Okay, derjenige kann das jetzt nicht mehr anmelden, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, nicht mehr für die NPD, aber die Demonstration kann er als Person doch weiterhin sozusagen anmelden. Wie ist für dich eigentlich sozusagen die Frage, oder wie schaust du auf dieses NPD-Verbotsverfahren, wenn es ja eigentlich für euch gar nichts bringt?
Bei der Beschäftigung mit dem Thema ist mir aufgefallen, dass ich dann den Kollegen und Kolleginnen eher in Mecklenburg-Vorpommern jetzt im Wahlkampf, dass die vielleicht ein anderes Geschäft dann haben als wir hier in Thüringen. Aber rein für Thüringen haben wir schon im letzten Jahr erlebt, dass sehr viele NPD-Funktionäre eher in anderen Gruppierungen unterwegs waren, also Sügida, Thügida, Nordthüringer Volksbewegung, also sind längst andere Gruppierungen zusammengekommen, wo diese Funktionäre aktiv sind. Und natürlich meldet man als Einzelperson erstmal an und man hat eben dadurch nicht den Schutz der Partei, aber dennoch die Anmeldung dazu. Spannend wird es eher nochmal bei den großen Rechtsrock-Festivals, die wir in Thüringen haben, weil die waren ja von der NPD immer organisiert, von der Struktur gestützt. Aber auch da sehe ich, das ist eine riesen Einnahmequelle für die extrem rechte Szene und dann werden sich andere Mittel und Wege finden, wie ich das anmelde.
Aber vielleicht nochmal so nachgefragt. Klar, das eine ist, in Mecklenburg-Vorpommern, sollte es dazu kommen, hätten die das einen Tick leichter. Du gehst schon davon aus, dass es in Thüringen natürlich hier gefestigte Strukturen der NPD gibt. Die wird es dann erstmal nicht mehr geben oder wird es nicht mehr geben dürfen. Und dass das natürlich auch eure Arbeit erstmal zumindest für eine gewisse Zeit auch leichter macht oder dass das ja auch ein Zeichen ist, wenn der Staat, ein Gericht diese NPD verbietet, oder?
Ich glaube nicht, dass es leichter wird, weil gerade in den ländlichen Regionen, würde ich jetzt mal sagen, ist es eher so, dass natürlich Landratsämter, Versammlungsbehörden sagen, na ja, die NPD ist eine zugelassene Partei, deshalb müssen wir eben diese Veranstaltung so und so absichern, müssen wir sie durchführen. Dort wird es einfacher sein zu sagen, es ist ja nicht mehr die NPD, die dahinter steht, damit kann man jetzt vielleicht anders aktiv werden. Es werden 17 Kreisverbände aufgelöst werden müssen, aber die Funktionäre, die dahinter stecken, also die einzelnen Mandatsträger, Funktionsträger, erleben wir seit mehr als 15 Jahren in Thüringen, die finden andere Wege, ihre Einstellungen, ihre Aktivitäten umzusetzen. Also daher würde ich nicht sagen, dass es einfacher wird. Zunächst wird dann von unserer Seite natürlich erstmal geguckt, was passiert jetzt in den Regionen, wo findet man sich neu zusammen. Und die Argumentation wird in Bereichen schwieriger, weil Menschen ja meist davon ausgehen, wenn was verboten ist, ist es weg. Also so wie du es eben auch gesagt hast, ist jemand im Gefängnis, würde ich jetzt sagen, okay, Justizvollzugsbeamte haben es dann auch nicht so einfach. Aber das Problem löst sich dadurch nicht. Also extrem rechte Einstellungen, Thüringen-Monitor, immer was wir hören, das lässt sich nicht verbieten.
Meinungen lassen sich nicht verbieten, okay. Madeleine, du bist ja auch Kreisrätin im Kreis. Ich glaube, da sitzt auch ein NPDler, kein NPDler mit dabei. Das heißt, für dich wäre es...
Da sitzen auch Nazis, aber...
Okay, aber für dich wäre es jetzt total egal. Oder wie beurteilst du das politisch, so ein Verbotsverfahren?
Naja, also... Erstmal so ganz grundsätzlich haben wir ja eh schon in Thüringen, das ist aber, also da würde ich Katja recht geben, in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise hat die NPD eine andere Präsenz, als das vielleicht in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen der Fall ist. Hier haben wir ja schon seit einigen Jahren das Phänomen, dass es so einzelne Gruppierungen gibt, die sich irgendwo auftun, wo sicherlich auch NPD-Funktionäre dabei sind, aber gerade auch jetzt mit der Entwicklung, wo es die Demonstration gegen Geflüchtete gibt, machen das selten die NPD als Partei. Es sind einzelne Funktionäre dabei, aber dahinter steht meistens eine Gruppierung, die nicht irgendwie ein Verein oder eine Partei ist. Und ähnlich gestaltet es sich aus meiner Sicht auch in einigen Kommunalparlamenten in Thüringen. Das heißt also, wir haben im Ilmkreis ja die wunderschöne Vereinigung Pro Arnstadt, die auch eine ganze Zeit lang in Arnstadt den Bürgermeister gestellt hat. Da kann man jetzt natürlich die Verbindung zu den Pro-Bewegungen aus NRW herstellen, aber da sitzen auch Leute drinne, die sich aus meiner Sicht nicht stark unterscheiden vom Gedankengut her von Leuten in der NPD. Und da gibt es halt massive Verstrickungen auch innerhalb dieser Gruppierung mit der NPD. Von daher ist es für mich jetzt im Ilm-Kreis auf der kommunalpolitischen Ebene nicht so das Problem, dass ich sage, wenn die NPD verboten ist, hat das für mich keine Auswirkungen. Die Leute habe ich da immer noch sitzen. Die sind da nicht weg. Und das wird sicherlich einigen auch in anderen Kreisräten so gehen. Und die Frage ist halt, die nächsten Kommunalwahlen sind noch ein ganzes Stück hin. Wenn jetzt die NPD verboten wird, sich auflösen muss, ist aus meiner Sicht genug Zeit, über andere Listen die gleichen Leute reinzubekommen und da insbesondere in den Kommunalwahlen ja Personen gewählt werden. Ganz oft werden auch diese Leute die Stimmen wiederbekommen. Davon bin ich eigentlich sehr überzeugt.
Katja, ihr beobachtet oder ihr schaut ja oder arbeitet viel daran, dass ihr euch anschaut, welche Strukturen gibt es im rechten Bereich. Jetzt nehme ich wahr, so ein NPD-Verbotsverfahren würde eine Struktur, nämlich die der Partei NPD, verbieten, möglicherweise auch wirksam auflösen. Nehmen wir mal an, im besten aller Fälle, diese Struktur ist nicht wiederzufinden. Madeleine hat das jetzt schon angetippt. Möglicherweise stehen ja andere Strukturen bereit. Was beobachtet ihr da?
Also nur aus dem letzten Jahr, der Dritte Weg hat sich da gegründet und auch Anmeldungen für Thüringen gehabt. So sieht es auch mit der Partei Die Rechte aus, wo wir jetzt für Thüringen oder für Erfurt ganz und gar am 1. Mai eine Anmeldung haben von Die Rechte. Heute ist die Information gekommen, dass die NPD ihre Anmeldung für den 1. Mai hier zurückgezogen hat. Aber damit bleibt der 1. Mai nach wie vor Gesicht zeigen. Und so gibt es verschiedene Gruppierungen. Wir sehen das in Nordthüringen, wo der NPD-Abgeordnete Patrick Weber schon seit Jahren im Geschäft ist, der dann eben bei der Nordthüringer Volksbewegung mit dabei ist und natürlich auch dort Personen unterstützt, die zwar Mandatsträger für die NPD sind, selbst nicht in der NPD, aber die eben in Nordhausen zum Beispiel die ganzen Anmeldungen machen. Also daher gibt es so viele, um mal mit Matthias Quent zu sprechen, die Mimikry der extremen Rechten in Thüringen, sodass es da ganz viele Puzzlesteine gibt, wo sie sich neu organisieren können, weil es natürlich auch ihr Geschäft ist.
Und ihr geht davon aus, dass sie das auch versuchen werden, dass diese neue Struktur, sie tun es bereits. Jetzt gehe ich aber nochmal zurück zu Elke Hieselmann. Sie hatten das ja vorhin gesagt, eine Struktur, die aufgrund eines Verbotsverfahrens verboten wird, darf sozusagen keine neue, keine Nachfolgestruktur oder keine, ich nenne es jetzt mal Unterschlupfstrukturen
Ersatzorganisation.
Das stelle ich mir ja einen Wahnsinnsaufwand vor, möglicherweise auch für Ihr Gericht dann Entscheidungen zu treffen. Ist diese eine Gruppierung oder jene Gruppierung, die in Thüringen hier aktiv ist, ist das jetzt eine Nachfolgeorganisation oder Ersatzorganisation? Welche Erfahrungen gibt es denn eigentlich, so etwas nachzuweisen und stichhaltig? Oder was sind da die Entscheidungsgründe zu sagen, aha, daran erkennen wir, ihr seid die Ersatzorganisation?
Also sehr viel Erfahrung gibt es da insgesamt natürlich noch nicht. Es gibt ja erst zwei Fälle von Parteiverboten, einmal das KPD-Verbot und das SRP-Verbot, beides mehr als 50 Jahre her. Also insofern kann man nicht auf eine Vielzahl von Fällen zählen, wie so etwas dann abläuft. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich ein großer Aufwand, überhaupt die Ersatzstruktur 1:1 festzustellen. Und möglicherweise wird es sich dann so vollziehen, dass es sich in verschiedene Organisationen aufteilt. Es müsste natürlich schon nachweisbar sein, dass die politischen Ziele der Partei identisch sind, dass also im Wesentlichen die wesentlichen Strukturen identisch sind und so weiter. Wenn das nachweisbar ist, dann kann man sicherlich auch mit entsprechenden Maßnahmen rechnen. Aber Sie haben ja schon gesagt, das ist also eine Frage, wann wird das der Fall sein?
Okay, also das ist ja zum Beispiel, da würde ich das gerne auch nochmal verlassen, das wird ja ein großer Haken sein, wie effektiv man in diese Richtung kommt. Es gibt aber ja auch noch mehrere Stolpersteine auf diesem Weg zu einem NPD-Verbot. Das eine, darüber ist schon ein vormaliges NPD-Verbot gestolpert, nämlich das war die Frage der V-Leute in dieser Struktur selbst. Also man muss sich das vorstellen, der Staat in der Gestalt der Länder macht sich auf den Weg und sagt, wir wollen eine Partei verbieten, hat aber selber, so damals im letzten Verfahren, V-Leute in den Führungspositionen, leitet also diese Partei selbst. Also die Unterstellung, die im Rechtsstaat ja gemacht werden muss, ist, ist die NPD eigentlich so verfassungsfeindlich, wenn Leute vom Staat entsandt dort darin mitarbeiten? Wie sehen Sie die Debatte beim jetzigen Verbotsverfahren und kann man das eigentlich ausschließen, dass man sagt, also wir haben da die Gewissheit jetzt, dass diese V-Leute nicht drin sind?
Also im ersten Verfahren ist es so gewesen, dass Teile der entscheidenden Richter, nicht alle, aber Teile der entscheidenden Richter der Auffassung waren, dass ein Verfahrenshindernis deshalb vorliegt, weil der Nachweis nicht erbracht war, dass Teile des Programms und Teile der Beweise sozusagen für eine Verfassungswidrigkeit nicht authentisch durch NPD-Funktionäre geliefert worden sind, sondern durch in irgendeiner Weise infiltrierte, durch V-Leute beeinflusste Beweismittel. Und einen zweiten Gesichtspunkt gab es auch noch, nämlich dass der Grundsatz des fairen Verfahrens möglicherweise verletzt war dadurch, dass der damalige prozessbevollmächtigte Mahler diversen Überwachungsmaßnahmen unterlegen hat. Also das sind zwei Punkte, die damals wichtig waren und jetzt in der Antragsschrift ist im jetzigen Verfahren durch die Antragsteller, den Bundesrat, auch deutlich dazu Stellung genommen worden. Es ist vorgetragen worden, also insofern referiere ich da lediglich, was in der Antragsschrift steht, dass die V-Leute im Wesentlichen abgeschaltet worden sind vor Beginn des Verfahrens, also vor Antragstellung. Das war im damaligen Verfahren nicht der Fall. Da ist eigentlich die Problematik erst während des Verfahrens überhaupt bewusst geworden oder aufgetaucht. Und hier hat man also schon Anfang 2012 auf der Innenministerkonferenz den Beschluss gefasst, die V-Leute abzuschalten. Und es ist vorgetragen, dass auch tatsächlich alle bei Antragstellung dann, das war 6.12.2012, abgeschaltet waren. Ich habe dazu auch noch Zahlen gefunden. In dem Beschluss aus dem Jahre 2003 hieß es, dass um die 15% oder unter 15% auf Führungsebene V-Leute waren oder irgendwie infiltriert waren. Jetzt ist vorgetragen, dass in dem Zeitraum von 2008 bis 2013 auf Führungsebene maximal 6.6% V-Leute oder Ähnliches tätig waren. Also da ist ein gewisser Unterschied. Dann, wie gesagt, die Abschaltung zum Zeitpunkt der Antragstellung und es ist auch sehr viel dazu vorgetragen worden, dass Überwachungsmaßnahmen des jetzigen Prozessbevollmächtigten nicht mehr stattfinden, dass also da weiträumig sozusagen um ihn herum entsprechende nachrichtendienstliche Tätigkeit vollzogen wird, aber nicht mehr direkt Maßnahmen gegen ihn gerichtet sind. Es ist natürlich ein Problem, es ist auch nochmal nachgefragt worden vom Bundesverfassungsgericht, wie man diese Abschaltung eigentlich nachweist. Und teilweise ist es ja so, dass die V-Leute auch geschützt werden müssen, oder so sieht es jedenfalls, sehen es die jeweiligen Innenminister. Und dass die Antragstellerseite nicht alles Material dazu offengelegt hat. Das wird sicherlich auch ein Punkt sein, der zu verhandeln sein wird. Es gibt das sogenannte In-Kamera-Verfahren, das heißt, nur die Richter können die Unterlagen einsehen, aber nicht die Beteiligten. Da war also in dem Verfahren 2003 zu diesem Gesichtspunkt schon Kritik oder Ablehnung eigentlich formuliert worden. Also inwieweit man sich da jetzt drauf einlässt, wird sicherlich fraglich sein.
Eine Verhandlungsfrage, noch eine spannende Frage. Madeleine, du wolltest gleich da drauf. Ja.
Also ich finde auch, das ist einer der Knackpunkte, ne? Also es liegen sozusagen Akten vor, die nicht eindeutig nachweisen können, wie eigentlich so eine Abschaltung funktioniert. 6.6% sind 6.6%. Und wenn wir uns anschauen, insbesondere wie schnell, und das zeigt uns ja auch die ganzen Erfahrungen aus dem NSU, V-Leute in der NPD insbesondere nach oben gestiegen sind, wie schnell das ging und wie viele da in den Funktionen dann auch drinne standen. Also da geht es ja nicht nur um, dass die Landesvorsitzende sind, sondern da geht es ja auch um Kreisvorsitzende beispielsweise, also alle die, die in irgendeiner Art und Weise die Partei vertreten nach außen. Und das andere Problem ist aus meiner Sicht, dass man natürlich sich auch dem Vorwurf gefallen lässt von Seiten der extremen Rechten, dass eine Partei indoktriniert wird durch den Staat und dann sozusagen ein Verbotsverfahren geführt wird. Und das ist ja auch nochmal ein Argument, was, wenn ich die NPD wäre, ich nach vorne bringen könnte. Und das passt auch zur momentanen großen Verschwörungstheorie, dass der NSU, den gibt es in der extremen Rechten sehr massiv, dass der NSU staatsgelenkt ist. Und das passt in dieses Bild hinein, ne? Also die bezahlen da V-Leute und dann kommen sie mit einem Verbotsverfahren und wollen die Partei verbieten. Und das sind einfach so Schwierigkeiten. Und dann, aber was ich gelesen habe, Frau Heselmann, das würde mich nochmal interessieren, das Gericht hat doch aber die Möglichkeit, V-Mann-Führer beziehungsweise beim Verfassungsschutz Zuständige auch vors Gericht zu zitieren und das offenzulegen. Weil die haben ja jetzt nur geschwärzte Akten teilweise vorliegen. Können Sie, also ist sowas schon mal passiert, dass man also wirklich gesagt hat, man zitiert jetzt vom Verfassungsschutz Leute vors Gericht, dass die das offenlegen? Kann man sowas in so einem Im-Kamera-Verfahren machen? Das würde mich ja mal interessieren, weil dazu habe ich überhaupt nichts gefunden irgendwo. Jetzt habe ich eine Frage gestellt, Entschuldigung, Dirk.
Ja, also normalerweise stehen alle Beweismittel, die prozessual üblich sind, in dem Verfahren auch zur Verfügung. Also Zeugenladung ist natürlich möglich. Inwiefern sich also diejenigen dann auf ein Zeugnisverweigerungsrecht irgendeiner Art berufen können, analog SDPO, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt, wäre aber denkbar, dass also wenn V-Leute davon ausgehen, dass ihre geführten Menschen tatsächlich gefährdet sind und es dafür Anhaltspunkte gibt, dass man sich da auf entsprechende ja, Verweigerungsrechte auch berufen kann. Aber wie gesagt, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit vorwagen. Die Details weiß ich dazu nicht.
Aber Madeleine, nochmal zurückgefragt, am Ende ist es so, wir müssen, ist ja auch ein Paradoxon, wenn ich, also wir haben jetzt aus der NPD alle wir, also die Länder haben aus der NPD nach eigenem Bekunden alle V-Leute abgezogen. Jetzt wieder vorausgesetzt, es kommt zu einem NPD-Verbotsverfahren, dann braucht man aber hinterher ja eigentlich V-Leute, um zu gucken, wohin sollen denn jetzt möglicherweise verdeckte Strukturen aufgebaut werden. Dann bräuchte man ja eher wieder viel. Müssten wir Grüne dann nochmal neu über unsere Ablehnung von V-Leuten nachdenken?
Bitte nicht.
Nein. Nein, also dass man hat ja mit den Nachfolgeorganisationen nicht gar keine Erfahrung. Man hat ja sozusagen bei den Vereins- und Kameradschaftsverboten, die es gibt, sind ja auch Nachfolgestrukturen dann wieder untersagt worden. Also das gibt es schon. Das ist wahrscheinlich bei einer Partei nochmal ein bisschen was anderes, davon gehe ich aus. Aber ich glaube aber, dass das viele Neonazis sind sicherlich aus unserer Sicht nicht die schlauesten Menschen, aber ich glaube, dass die auch gelernt haben und dass die schon auch wissen, dass sie nicht einfach eins zu eins das übertragen können und einfach eine Nachfolgepartei gründen. Und das brauchen sie auch aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil die Auffangbecken sind einfach schon da. Also das ist einfach nicht notwendig. Und so Kleinstparteien wie die Rechte oder den Dritten Weg, den kann man auch den kann man auch unterwandern. Ja, also das ist, glaube ich, jetzt kein großes Problem, mit den ehemaligen Mitgliedern der NPD so Kleinstparteien zu unterwandern. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und dann ist die Frage, ist das dann eine Nachfolgeorganisation? Das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, es gibt Mittel und Wege, sich sozusagen wieder zu positionieren und eventuell Strukturen, die bestehen, auch zu übernehmen.
Okay, also wir beide
wir brauchen uns, keine V-Leute dafür. Also das,
wir beide bleiben uns da einig.
Ja.
Okay, gut. Aber Katja, jetzt vielleicht doch mal zurück. Auch die. Ich hatte es vorhin, da würde ich aber noch mal drauf genauer eingehen. Eigentlich ist ja die Aussage, Staat verbietet eine Partei, weil diese gefährlich ist, gefährlich für die freiheitliche demokratische Grundordnung, gefährlich für unser Gemeinwesen, weil von ihr möglicherweise Gewalt ausgehen kann. Das ist ja eigentlich ein wichtiger Punkt. Da zeigt ja der Staat dann mal sehr deutlich bis hierher und nicht weiter. Erreicht man diese Ebene, dann verbieten wir auch. Das wäre ja eigentlich jetzt eine Sache, wo du durchaus sagen müsstest, das macht euch doch auch das Erklären und das Argumentieren gegen rechts für Demokratie leichter, weil man leichter beschreiben kann, bis dahin und nicht weiter.
Demokratie ist nicht leicht und wir sehen ja gerade das Problem auf der Straße, dass dort Menschen demonstrieren, die gern leichte Antworten haben möchten oder einfache Lösungen auch suchen. Daher kann das ein Baustein sein, wo der Staat zeigt, das ist unsere Grenze, da gehen wir mit allen Mitteln vor. Aber davor gibt es so viele Möglichkeiten, wo wir Zivilgesellschaft unterstützen können, wo wir Menschen in den Regionen unterstützen können, wo ich mich freuen würde, wenn das schon passieren würde, dann bräuchten wir, glaube ich, nicht über die NPD in dem Maße reden, wie sie gerade aufgestellt sind. Also einfaches kleines Beispiel. Also ich bin zuständig für Nordthüringen, deswegen kommen daher immer meine Beispiele. Letztes Jahr in Leinefelde, angemeldet durch die NPD, ein Rechtsrock Open Air, dort freier Zugang für die Öffentlichkeit, wie es sonst immer war. Und dann bemerkte der NPD-Kader, das ist ja jetzt hier alles nicht so schön, wenn da eben Journalisten kommen und auch filmen wollen, welche Verkaufsstände sind da, welche Redner und Rednerinnen, welche Menschenansammlungen, vor allen Dingen auch Kinder, die dort anwesend sind. Und dann ist dieser NPD-Mann auf die Versammlungsbehörde zugegangen und hat gesagt, er möchte das nicht. Und dann hat die Versammlungsbehörde mal eben entschieden, jo, es dürfen nur zusammen 5 rein, sie dürfen nur in die und die Richtung, also nur Richtung Bühne filmen, sie dürfen nicht die Verkaufsstände filmen. Also die Versammlungsbehörde geht einem NPD-Kader nach. Und das sind so Zeichen, wo man denkt, was soll das hier? Also da gibt es weitere Spielräume, dann gibt es andere Möglichkeiten, dort vorzugehen und damit auch Zivilgesellschaft und damit auch die Demokratie zu unterstützen.
Also eher die Frage mit einer aufgeklärten Zivilgesellschaft, einer engagierten Verwaltung im Rahmen des Rechtes einfach klarzustellen, wo die Grenzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, um es auf diesen Begriff zu bringen, hingehören. Das wäre eure Lösung, euer Lösungsansatz oder zumindest ein Stück weit des Wegs.
Ja, so richten wir unsere Beratungen aus. Ist nochmal auf der anderen Seite, haben wir auch Bedenken, so ein Verbot, wie viele lehnen sich zurück und sagen, NPD ist ja jetzt verboten, damit hat der Staat etwas gemacht, was schön einfach für mich ist, ich muss mich nicht engagieren und damit eher wieder so ein Rückzug stattfindet. Und das soll nicht das Ziel sein, weil Demokratie lebt von engagierten Demokratinnen.
Nochmal eine Nachfrage. Am Ende ist es ja auch so könnte es ja auch gewertet werden, die NPD wird verboten, die Rechte und der dritte Weg sind nicht verboten. Dann können die sagen, ja guckt mal, wir sind nicht verboten, wir sind die Guten. Also ihr müsst, ja, also wir haben ja dann einen Persilschein. Mhm. Eher. Ne? Madeleine, ich will zu dir nochmal ganz kurz zurückkommen, bevor ich nochmal einen ganz anderen Blick nehmen will. Was kann denn Politik sozusagen gegen die extreme Rechte tun, wenn es nicht, so habe ich dich zumindest verstanden, wenn nicht das Verbotsverfahren der bessere Weg ist oder ein guter Weg ist. Was macht man dann aus Sicht der Politik?
Also ich würde da auch anknüpfen an das, was Katja gesagt hat. Ich meine, wenn man ein Parteiverbotsverfahren als Ultima Ratio versteht, also wirklich dann, wenn eine Partei durch Gewalt und durch die Bedrohung anderer Menschen ihre politischen Ziele durchsetzen will, und zwar nicht nur Einzelpersonen dieser Partei, sondern die Partei an sich, dann hat man davor, finde ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch im politischen Raum. Und die Frage stellt sich ja, warum wir beispielsweise, das für den Landeshaushalt sind wir natürlich in den Steigerungen für Zivilgesellschaft, also wir fördern zivilgesellschaftliches Engagement, wir haben das Landesprogramm aufgestockt, aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns anschauen, in welchem Verhältnis die Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements in der Bundesrepublik steht, zu anderen Sachen, die wir gerne bezahlen, dann glaube ich, ist da erstens noch sehr viel Luft nach oben. Sowas können wir politisch entscheiden und da können wir uns auch dafür entscheiden, das zu tun, was wir ja auch in Thüringen gemacht haben. Und das andere ist natürlich, dass wir ja auch in Parlamenten, ob das jetzt auf kommunaler oder auf Landes- oder auf Bundesebene ist, dafür da sind, auch gegen genau diese menschenverachtenden Einstellungen, die NPD vertritt, zu sprechen und dort auch eine Öffentlichkeit zu schaffen, also dafür zu sorgen, dass sowas nicht im stillen Kämmerlein stattfindet, sondern dass Leute das mitbekommen und dass sozusagen es kein ruhiges Hinterland gibt, also dass irgendwo in der Pampa, in irgendeinem Gemeinderat die Leute dort das machen können, was sie wollen und sagen können, was sie wollen, sondern dass es da Leute gibt, die da widersprechen. Und ich glaube, das ist eine der sehr wichtigen Aufgaben, dass wir immer wieder widersprechen, so müßig das auch ist. Also wir merken das ja auch selber, dass wir manchmal einfach keinen Bock haben, jetzt zum 100. Mal das Gleiche zu sagen. Aber es ist sozusagen unbedingt notwendig. Und dann auch sowas zu entzaubern und auch klar die Widersprüche, die die Argumentation von extremen Rechten und von NPD-Kadern innehaben, aufzuzeigen. Und in der momentanen Situation natürlich auch politisch Geflüchtete zu unterstützen und Menschen zu unterstützen, die Geflüchteten helfen. Ich glaube, das ist eine der, wenn man nicht immer über das dagegen reden will, etwas dafür zu tun, dass man das Gesellschaftsmodell, was uns ja als Grünen vorschwebt, auch umsetzt. Und das ist, glaube ich, finde ich, deutlich effektiver, weil dann kommt man mit Menschen in Kontakt, dann redet man mit Menschen und es ist nicht so, dass man das nicht, also nicht alle, die eventuell rechtsextreme Einstellungen haben, sind verloren an die NPD. Ja, also das ist wesentlich besser, dann doch nochmal über Argumente zu versuchen, Sachen zu ändern. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir vor allen Dingen im politischen Raum haben, wo wir auch Vorbild sein müssen. Wir können nicht von anderen verlangen, dass sie das machen, wenn wir das selber nicht tun. Und da ist auch in Thüringen noch sehr viel Luft nach oben, wenn man sich die Parteien im breiten Spektrum anguckt.
Okay, also Engagement für Mitmenschlichkeit und für Demokratie, der Schlüssel im Kampf gegen rechts, mehr als ein Verbot. Ich bin ja in meiner Moderation bis jetzt eher davon ausgegangen, immer unterstellt, es kommt zu einem NPD-Verbotsverfahren. Aber es gibt natürlich auch viele Punkte, darüber haben wir noch nicht gesprochen, die dazu führen können, dass es eben gar nicht zum Verbot kommt. Und das eine war schon die Frage, ist das Verfahren so geführt, ist die Quellenlage wirklich so, dass wir keine V-Leute haben oder sich der Staat als Ankläger oder die Länder hier als Antragsteller wirklich frei gemacht haben in ihrer Klageschrift dabei. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass das vor mehr als 50 Jahren das Bundesverfassungsgericht mal gesagt hat, also es genügt eben nicht, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sein, sondern man muss auch sehr kämpferisch aggressiv ist, glaube ich, das Wort. Ich habe das immer gehört, dass das auch übersetzt wird, damit sozusagen kurz vor einer Machterlangung stehend, dass das ein Kriterium für ein Verbot erst sein kann, weil vorher ist es eine Meinung, die man vielleicht sogar tolerieren muss. Wie eng sind eigentlich diese Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht sich selbst aufgestellt hat? Und wenn das Bundesverfassungsgericht ja jetzt selbst wieder eine neue Entscheidung herbeiführt, kann das auch sein, dass ein Bundesverfassungsgericht diese harten Kriterien nach 50 Jahren in einem neuen Licht auslegt und die Rechtsprechung ganz anders fortentwickelt? Ist das eine Möglichkeit?
Also grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit, dass Gerichte ihre Rechtsprechung fortentwickeln. Warum sollte das hier ausgeschlossen sein? Es geht hier vor allen Dingen um ein Merkmal in dem Artikel 21 Absatz 2 und das ist das darauf ausgehen. Also Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen und zu beseitigen oder zu beseitigen. Also das darauf ausgehen, wie ist dieses Merkmal auszulegen? Das heißt einerseits, man muss eine politische Auffassung haben, ein politisches Ziel, das ist ja auch genannt in der Vorschrift. Und wie setzt man dieses Ziel um? Also das bloße Haben dieses Ziels reicht alleine nicht aus, da ist man sich wohl einig. Dann hat das Bundesverfassungsgericht diesen Begriff der aggressiv-kämpferischen Haltung eingebracht. Also das heißt, eine Umsetzung der Ziele bis zu einem gewissen Grad ist wohl erforderlich. In der Antragsschrift wird darauf abgestellt, dass alleine die Verwirklichung des Ziels mit Gewalt zum Beispiel ein darauf ausgehen sein könnte. Damit heißt es nicht, dass man diesem Ziel schon sehr nahe gekommen ist, sondern es wird so argumentiert, dass es ausreichend ist, dass entweder ein gewaltsamer Umsturz angestrebt wird oder dass eine gewaltsame Tendenz dem Handeln innewohnt. Das ist natürlich ein wenig schwammig und in der Tat muss das wahrscheinlich vom Verfassungsgericht auch jetzt nochmal konkretisiert werden, was man im Einzelnen darunter verstehen muss.
Da bin ich gleich nochmal bei Katja. Katja, wenn ihr auf die rechte Szene schaut, habt ihr natürlich auch viele Berührungspunkte mit rechter Gewalt. Ist da die NPD sozusagen herausragend, dass man sagt, okay, wann immer wir da drauf schauen, führen am Ende die Wege oder die Fäden binden sich bei der NPD zusammen?
Die NPD hat in den letzten Jahren versucht, sich so dieses Biedermann zu geben. Also um gewählt zu werden, kann ich nicht der Schlägertyp sein. Also und das hat ja funktioniert, um in die Kommunalparlamente einzuziehen. Da gab es aber schon immer große Kritik aus den eigenen Reihen heraus, weil Gewalt ist natürlich das, was dort verbindet in der Szene. Also dass sie bereit sind, mit Gewalt ihre politischen Ziele durchzusetzen. Genau dieses Biedermann Image hat dazu geführt, dass sich sehr viele Gruppierungen eher von der NPD wegbewegt haben, also andere Aktionsformen gesucht haben, um auch ihre Gewalt ausleben zu können. Und dass es eben nicht auf die NPD zurückfällt. Und da sind wir wieder bei dem, nein, nicht Problem, aber bei der Sichtweise. Natürlich, wenn irgendwo ein Anschlag passiert, sagt man nicht vorher in einer NPD-Mitgliederabstimmung, wir sind dafür und wir machen das jetzt. Das kann aber im Umkehrschluss genauso bedeuten, dass natürlich die NPD-Kader mit dabei sein können. Es gibt aus dem Jahre 2014 eine kleine Anfrage von Katharina König, die Linke, zu den Vorstrafen der einzelnen Mandatsträger der NPD. Und wenn man sich das anguckt, also sind sie sehr gerichtserfahren und auch wissen auch mit Strafen umzugehen. Und da ist sehr oft über Körperverletzung wird da schon gesprochen, also ist mit dabei. Also daher hat es eher schon innerhalb der NPD schon diesen weglaufenden andere Aktionsformen passiert oder ist schon geschehen, diese Entwicklung.
Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Ich will gerne nochmal an Elke Heselmann noch mit einer anderen Fragestellung dran gehen. Wir sind ja nicht mehr als Nationalstaat vollkommen ungebunden hier in Europa. Wir haben eine Menschenrechtsrechtsprechung und die hat sich auch schon mehrfach mit Parteienverbotsverfahren auseinandersetzen müssen. Und da geht da relativ stringent voran. Eine Gefahr ist ja auch, dass sozusagen am Ende die NPD nicht verboten werden kann, weil es einen Richterspruch gibt vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Und das gab es ja auch bisher. Was sind da eigentlich die Kriterien, nachdem auf europäischer Ebene das akzeptiert wird, wenn ein Nationalstaat eine Partei verbieten will?
Ja, also auch darauf geht die Antragsschrift ein, wobei sie aber klarstellt, dass für die Prüfung des Bundesverfassungsgerichts die EMRK nicht als Auslegungsmittel hinzuzuziehen ist. Aber ich denke mal, man wird sich sicherlich mit der Frage auseinandergesetzt haben, was passiert nach einem Verbot. Denn dann wäre ja möglicherweise eine Beschwerde an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof durch die NPD möglich. Also setzt sich die Antragsschrift auch schon damit auseinander. Und danach ist es möglich, nach 11, also 11 EMRK legt erstmal die Vereinigungsfreiheit fest. Diese kann aber eingeschränkt werden durch gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen, die ein legitimes Ziel des Staates haben und eine dringende notwendige gesellschaftliche Notwendigkeit. Und sie müssen angemessen sein. Diese beiden letzten Punkte sind Prüfungskriterien, die also im Rahmen des Artikel 21 Grundgesetz nicht so ausdrücklich festgelegt sind. Also Notwendigkeit, wie muss das definiert werden? Wir haben ja nur dieses darauf ausgehen in unserem Grundgesetz. Also es kommt nicht darauf an, wie nah man dem Ziel oder wie nah man der Verwirklichung schon gekommen ist. Hier könnte das etwas anders sein, dass also eine Notwendigkeit für eine Partei, die also lediglich um die 5% in Wahlen erringen, verneint wird. Das könnte sein. In der Antragsschrift wird darauf hingewiesen, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof aber auch immer auf nationale Besonderheiten abstellt und dass insofern unsere Geschichte, unsere deutsche Geschichte natürlich eine nationale Besonderheit ist im Umgang mit rechtsgerichteten oder nationalsozialistisch verwandten Parteien ist. Also dass man da vielleicht einen größeren Spielraum lässt, wie man zum Beispiel der Türkei einen größeren Spielraum in Fragen des Laizismus explizit gelassen hat. Also das ist einmal eine Möglichkeit, dieses Kriterium der Notwendigkeit einzuschränken. Und es gibt aber auch eine Reihe von Entscheidungen, in denen der Menschenrechtsgerichtshof gesagt hat, im Falle von rassistischen Motiven von Organisationen wird eine Notwendigkeit grundsätzlich sozusagen implizit schon durch die Art der Verfolgung dieser durch diese Gruppierung als gegeben angesehen. Das ist aber alles ein bisschen streitig. Also es gibt auch Autoren und in der Literatur, die sagen, also da muss schon ein großes Gewicht dieser Partei vorhanden sein, dass man nach der Europäischen Menschenrechtskonvention die Notwendigkeit, die gesellschaftliche Notwendigkeit eines Verbotes sieht.
Genau. Madeleine, genau, danach hätte ich dich jetzt gefragt, wie groß siehst du die Gefahr, beziehungsweise ist es überhaupt eine Gefahr, dass ein mögliches Verbot dann doch kassiert wird?
Also das ist genau eins meiner Hauptprobleme mit der momentanen Debatte um das Verbotsverfahren. Wir reden von einer 5000-Mitglieder-Partei. Und jetzt kann man natürlich den Antragstellern nicht vorwerfen, dass sie 2012 den Antrag eingereicht haben und in diesen zweieinhalb Jahren seitdem sehr, sehr viel passiert ist. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile Bewegungen in Deutschland, die deutlich größer und deutlich gefährlicher sind. Also wenn wir uns Pegida angucken und Co., dann stellt sich schon so ein bisschen die Frage, warum wir uns gerade mit 5000 Leuten beschäftigen, die auch sehr an Bedeutung verloren haben in vielen Regionen in Deutschland. Und da ist eben die gesellschaftliche Relevanz aus meiner Sicht nicht groß. Also ich würde nicht sagen, dass die NPD jetzt tatsächlich Aussichten darauf hätte, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu stützen oder zumindest im Ansatz da irgendwie dran wäre. Und wenn wir uns die Wahlergebnisse in letzter Zeit angucken, dann sind sie ja auch beispielsweise aus dem Landtag wieder rausgeflogen, ne? Und dafür haben wir da jetzt die AfD drin sitzen, wenn man Sachsen sieht. Und da stellt sich halt die Frage, angenommen, man verbietet die NPD und man, ob sie dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen, sei nochmal dahingestellt, aber das ist schon ein komisches Zeichen. Dann hat man irgendwie so eine Kleinstpartei, die eigentlich kaum noch eine Relevanz hat in vielen Bereichen, verboten und hat aber eigentlich viel größere Vereinigungen oder Parteien oder Bewegungen in Deutschland, die deutlich schwieriger sind und die deutlich gefährlicher sind aus meiner Sicht. Und dann hat man als Staat seine Ultima Ratio gezogen und hat aber, finde ich, nicht wirklich ein Problem gelöst. Das finde ich eine ganz komische Sache, die da entsteht. Also das macht mir gerade mit den aktuellen Entwicklungen schon Sorgen. Und wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch auf sowas guckt, ne, und sagt, also passt mal auf, ihr habt ja gerade in Bezug auf Rassismus, ihr habt da gerade irgendwie Bewegungen oder Parteien, die auch ganz klar rassistisch sind und ihr verbietet irgendwie diese kleinst 5000-Mann-Partei, kann ich mir schon vorstellen, dass das durchaus ins Gewicht fällt bei so einer Entscheidung. Aber das kann ich auch nicht tiefgehend bewerten, ja.
Also frage ich nochmal nach, wäre das so eine Frage, die der Europäische Gerichtshof im Rahmen so einer Verhältnismäßigkeit prüfen müsste? Ist es verhältnismäßig, diese doch kleine Partei zu verbieten, oder hat er jetzt eigentlich nur über den Antrag zu entscheiden, NPD-Verbot rechtens oder nicht rechtens?
Ja, er würde das schon an den Kriterien, die ich eben genannt habe, durchprüfen. Und da ist die gesellschaftliche Notwendigkeit eines Verbotes, darunter könnte man natürlich auch die Gefährlichkeit fassen und sie verneinen. Das kann man aber auch in der Angemessenheit prüfen. Also ist es verhältnismäßig, also Gesichtspunkte der Verhältnismäßigkeit kommen da auch mit rein. Also das weiß man nicht, wo jetzt so eine Prüfung ansetzen würde, und man weiß aber auch nicht genau, wie sie ausgehen würde. Wie gesagt, die Antragsschrift argumentiert ja damit, dass es sozusagen implizit eine Notwendigkeit unabhängig von der Gefährlichkeit gibt, zum Beispiel im Falle von rassistischen Vereinigungen.
Also nochmal das Angebot, ich kann immer nicht so ganz gut hier in den Raum hineinschauen, wenn Sie Lust haben mitzudiskutieren, Fragen zu stellen, einfach melden, notfalls ein bisschen winken, falls ich es wegen der Scheinwerfer nicht so sehe und sich an der Diskussion beteiligen. Gibt's, Katja, bitte.
Ich habe erst noch mal eine Ergänzung, weil mit der Beschäftigung mit dem Thema ist mir noch mal aufgefallen, dass was Madeleine gerade gesagt hat, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ganz wichtig zu benennen, dass unser Problem da draußen auf der Straße und wir kennen das vielleicht alle auch von Familiengeburtstagen und von anderen Zusammenkünften, ist Rassismus. Und darüber müssen wir uns neben einem Verbot einer Partei Gedanken machen und das auch thematisieren. Und da kann das ein Weg sein, also zu sagen, man begleitet diese ganze, das ganze Verfahren auch mit ganz intensiven Geschichten. Wie stellen wir überhaupt uns die Gesellschaft vor, in der wir leben wollen? Wie setzen wir etwas dagegen? Also auch nicht nur auf die Zivilgesellschaft gucken, die ganz viel gerade beschäftigt ist, sondern wer kann noch alles was dazu tun und ist das ausgeschöpft? Also das kann begleitend sein. Also die Gefahr ist nur, dass wenn man sich auf das eine konzentriert und sagt, naja, jetzt läuft ja das Verbotsverfahren, yippie, Problem vom Staat gelöst. Also wie Herr Tillich heute ja sagte, starker Staat in Sachsen, mehr Polizei. Könnte man auch ähnlich das so sehen, aber das kann nicht die Lösung sein. Und das zeigen ja Studien, das ist ja längst bewiesen. Ich muss das nur noch mal wiederholen, es tut mir leid.
Dazu sind wir hier. Also ich sehe im Augenblick noch da hinten, na klar, jetzt geht's um Nico, wenn ich es richtig sehe.
Ja. Nico, nimmst du das Mikro? Oder?
Ich kann ansonsten auch nochmal...
Nee, wir zeichnen auf, das gut. Vielleicht...
Okay, dann ist es sinnvoller mit dem Mikro. Wie sehen die Referentinnen die Gefahr, wenn das Verbotsverfahren entweder an der Formalia scheitert oder generell scheitert, weil nicht nachgewiesen werden kann, dass es explizit die Gefährdung... die NPD die Gefährdung darstellt. Welche Gefährdung könnte dadurch ausgehen? Auch im Hinblick jetzt auf die Debatte, ich bin ja kein Nazi, aber dahin in, auf den Hinblick auch gesehen.
Katja will als Erste gleich los.
Ja, mein Kollege im Büro würde jetzt sagen, das ist ein Persilschein für die NPD, wenn das jetzt scheitert. Ich sehe das noch nicht ganz so, weil die Entwicklungen haben im letzten Jahr etwas anderes gezeigt. Und wenn wir wirklich parallel eine Diskussion anstoßen und wirklich da draußen Gesicht zeigen und immer wieder sprechen, kann sich auch darüber etwas bewegen. Aber mein Kollege würde behaupten, Persilschein.
Gefahr des Persilscheins, siehst du das auch so?
Na, ich bin da... Ich würde es auch nicht so eindeutig sagen mit dem Persilschein. Also das war 2003, finde ich nochmal eine andere Geschichte, weil das auch so grandios gegen Baum gegangen ist und vor allen Dingen ja der Staat selber dran schuld war. Ja, also mit den V-Leuten, also ganz explizit einfach selber dafür gesorgt hat, dass das nicht funktioniert. Und jetzt, klar werden die sich freuen darüber. Aber ich sehe momentan nicht die große gesellschaftspolitische Auswirkung, wenn ein NPD-Verbotsverfahren scheitert, außer dass wir uns erneut lächerlich machen und dass sozusagen natürlich auch das Vertrauen in staatliche Institutionen darunter leidet. Aber das leidet momentan sowieso. Ich weiß nicht, wie viel da ein NPD-Verbotsverfahren nochmal oben drauf setzt. Also ich glaube, es hat nicht die krasse Relevanz, wie das 2003 war. Da waren ja auch alle auf einmal völlig geplättet und geschockt. Jetzt ist das anders vorbereitet. Zwischendurch gab es die Enttarnung oder Selbstenttarnung des NSU. Und die Leute wissen quasi, wie krass auch die Verstrickungen zwischen V-Leuten und extremer Rechter sind. Und das hat, glaube ich, also das ist nicht positiv in dem Sinne, ne, sondern es ist eigentlich eher negativ, diese Ernüchterung und dieses Vertrauen in staatliche Institutionen. Das ist ja deutlich kritischer geworden in den letzten Jahren, auch gerade durch solche Sachen. Und von daher glaube ich nicht, dass es so diesen großen Aufschlag hat. Aber ja, die werden sich natürlich darüber freuen. Und die Frage ist, will man ihnen das gönnen? Aber das finde ich eher eine zweitrangige Frage. Gesellschaftspolitisch sehe ich es nicht ganz so kritisch wie 2003.
Nochmal die Frage an Elke Heselmann. Wie wie hoch würden Sie die Gefahr sehen, dass es eben zu so einem Scheitern des Verbotsverfahrens kommt? Ich mache mal einen Einschub. Wenn ich mir die unterschiedlichen Verfahren angeschaut habe, seit 50 Jahren gab es kein Verbotsverfahren mehr und alle Anträge, zum Beispiel FAP oder ähnliches, da hat das Bundesverfassungsgericht ja vorher immer eher gesagt, also damit wollen wir uns lieber gar nicht befassen, weil das ist ja gar keine Parteieneigenschaft zum Beispiel. Also das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich geguckt, dass es möglichst nicht, und das machen ja Juristen auch manchmal, möglichst nicht eine Sache, die man schwer entscheiden kann, nicht auf den Tisch bekommt. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Ist das Indiz, dass es jetzt zu einer Hauptverhandlung, so nenne ich es mal, kommt? Oder ist das ein Indiz dafür, dass das Bundesverfassungsgericht auch eine Vorstellung davon hat, wie man das mit einer ja doch sinnerfüllenden Rechtsprechung zu Ende bekommt?
Ja, also das
vermute ich da zu viel.
Also das hoffen sicherlich alle Beteiligten, da denke ich schon. Und wenn man sich jetzt die Gliederung für die Verhandlung ansieht, für den 1., 2. und 3. März, ist erstmal bemerkenswert, dass tatsächlich alle Gesichtspunkte aufgeführt sind, dass es nicht bei der, zum Beispiel jetzt bei der Quellenbenutzungsfrage bleibt, bei der Zulässigkeit bleibt. Das wird zwar aufgeführt, aber es wird auch alles in der Sache, in der Begründetheit angegangen. Jeder einzelne Begriff wird hier genau untersucht, also auch das darauf ausgehen, was wir ja eben schon mal besprochen haben. Wobei vielleicht interessanterweise darauf hinzuweisen ist, dass unter diesem Punkt darauf ausgehen in der Gliederung erscheint Umsetzungsschritte, zum Beispiel Vermittlung des Programms, räumliches Dominanzstreben. Da war auch nochmal nachgefragt worden. Also man untersucht es von Seiten des Gerichtes wirklich in allen Punkten sehr intensiv, was zumindest einen anderen Verlauf andeutet, als das beim ersten Verfahren der Fall war. Es wird auf jeden Fall juristisch eine sehr intensive Debatte dort stattfinden. Mit welchen Wirkungen auch immer. Das ist jetzt wieder eine politische Frage, die Sie vielleicht eher beantworten können. Aber es wird jedenfalls drei Verhandlungstage ist auch relativ viel. Also es wird schon eine intensive Debatte darüber stattfinden auf juristischer Basis.
Wobei die KPD über 50 Tage verhandelt wurde und die Nachfolgepartei der NSDAP mindestens 10. Also ich finde 3 Tage schon sportlich, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Man weiß auch nicht, ob da noch weitere Tage angesetzt werden. Ne? Also.
Aber in der Regel kann man sagen, das Bundesverfassungsgericht tagt nicht tagelang. Sondern solche Hauptverhandlungen sind eher kurze Verhandlungen, in denen dann höchstrichterliches Recht gesprochen wird.
Also soweit mir das bekannt ist, das ist nicht wie beim NSU-Prozess, wo das über 2 Jahre geht.
Also immer noch gerne Fragen, die aus dem Publikum kommen. Und ich frage auch nochmal nach, haben wir denn eigentlich, ich habe es gesehen, dort hinten, haben wir denn eigentlich ein Ergebnis, eine Auswertung der Abstimmung, wie unsere Gäste sozusagen eingangs. Ach so, okay, da kriege ich den Zettel.
Willst du sagen? Sag mal. Also wir haben 12 Stimmen für Ja, 5 für Nein und 4 unentschlossen.
Okay. Also eher ein Plädoyer dafür fürs Verbot. Jetzt habe ich hier drüben eine Frage gesehen und das Musa.
Ja, mein Name ist Suleiman Malik. Ich bin Vertreter der einer islamischen, muslimischen Gemeinde hier in Thüringen. Mich beschäftigt die Frage, wenn wir so eine Partei verbieten, wie man dann die Frage der Meinungsfreiheit rechtfertigen kann. Also wie kann man dann erklären, welche Rolle Meinungsfreiheit in der Gesellschaft spielt? Das Zweite ist, das Schlimme ist doch das, also man fühlt sich manchmal selber hilflos, wenn man sieht, dass diese identitätswilligen Gruppierungen immer stärker werden und die werden auch aggressiver statt stärker. Also die Aggressivität nimmt ja zu und das merkt man. Also ich bin seit 20 Jahren hier in Erfurt. Noch nie hat man mich recht radikal beleidigt und das erste Mal habe ich letzte Woche mitten am Anger einen öffentlichen Hitlergruß bekommen. Und das macht dann schon eine Angst, wenn man auf die Straße geht. Und das ist die Frage, die mich beschäftigt. Durch ein Verbot stärken wir die Partei? Müssen wir nicht die Mentalität der Menschen ändern? Müssen wir nicht mehr Dialog, mehr demokratische Bildung in der Gesellschaft fordern, statt eine Partei zu verbieten?
Ich würde es mal versuchen, nochmal zuzuspitzen und mit einer Frage an die Juristin. Die Taz hat vor einiger Zeit mit Blick auf das NPD-Verbotsverfahren eine Überschrift gehabt, man muss auch Nazi sein dürfen. Wie weit geht Meinungsfreiheit im Rahmen einer Gesellschaft, die sich natürlich auch einen Wertekontext darstellt?
Ja, also Meinungsfreiheit ist natürlich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt und das ist ja auch einer der Gründe dafür, dass es so wenig Verbotsverfahren gibt und dass das so streng auch gesehen wird. Aber da kommt vielleicht der Grundbegriff der wehrhaften Demokratie ins Spiel. Also die Demokratie und auch die Meinungsfreiheit geht nicht so weit, dass sich die Demokratie also selbst abschaffen lassen will, sondern wenn eine Partei mit den Stimmen der Mehrheit zum Beispiel ins Parlament kommt, aber verfassungswidrige Ziele verfolgt, die auf eine Abschaffung des Kernbestandes der Verfassung gerichtet sind, also Menschenrechte und Demokratie, Prinzip in Artikel 20, dann ist da eben eine Grenze für die Meinungsfreiheit. Das ist so die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts gewesen, wehrhafte Demokratie, streitbare Demokratie. Und wir haben ja auch in unserer Verfassung diese Ewigkeitsklausel. Also nach Artikel 79 kann man weder den Artikel 1, der die Menschenwürde schützt, noch den Artikel 20, der also unser demokratisches, rechtsstaatliches Staatsgebilde schützt, abschaffen. Also das ist natürlich auch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, aber da sagt man eben, das wird in Kauf genommen aus den Erfahrungen der NS-Zeit.
Also ich finde, dass so ein Verbotsverfahren nicht so viel mit Meinungsfreiheit zu tun hat, weil die Meinung dürfen die ja auch nach wie vor äußern. Ne? Da gibt es sozusagen die Grenze des Strafrechts, die dann sagt, das ist Volksverhetzung, das darfst du nicht sagen. Die gibt es ja auch so, jenseits der Partei. Das ist völlig parteiunabhängig. Deswegen geht es mir gar nicht so sehr darum, ob wir damit Meinungsfreiheit einschränken. Was wir einschränken, ist natürlich gesellschaftlichen Diskurs. Das heißt, wir greifen ein, indem wir einer Gruppierung sagen, du als Gruppierung darfst in dieser Gesellschaft nicht mehr an den Meinungsbildungsprozessen teilnehmen. Aber was ich damit unterscheiden will, ist, es geht nicht um individuelle Meinungsfreiheit einzelner Personen. Das finde ich, ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, darf eine Gruppierung an einem Meinungsbildungsprozess teilnehmen? Und Parteien sind ja dafür da, diesen Meinungsbildungsprozess in einer parlamentarischen Demokratie umzusetzen. Und das schränken wir natürlich ein und sagen, das dürft ihr nicht mehr. Das ist quasi ein demokratisches Mittel, weil es ja in der Verfassung steht, aber es ist eigentlich sehr undemokratisch. Es haben ja auch nicht alle Demokratien haben ja dieses Mittel. Also die Amerikaner, denen ist das völlig fremd. In Großbritannien ist das völlig fremd. Die würden sich auch an den Kopf greifen, wenn man da mit einem Parteiverbot um die Ecke kommen kann. Aber der historische Aspekt, den finde ich schon nicht ganz unwichtig. Also zu sagen, wir ziehen unsere Lehren aus der Weimarer Republik und wollen nicht, dass wir uns wieder selbst abschaffen durch demokratische Mittel und diese wehrhafte Demokratie, finde ich, ist schon ein wichtiger Aspekt. Für mich stellt sich aber in diesem speziellen Fall eben die Frage, haben wir alle Mittel vor dem Verbot tatsächlich ausgeschöpft? Und ist diese Partei so gefährlich, dass wir sie verbieten müssen? Also wenn wir jetzt sozusagen an dem Punkt wären, wo die NPD in Umfragen bei 25% für den Bundestag liegen würde, dann würde ich sagen, jo, dann sollten wir da unbedingt drüber reden. Aber ich finde halt, die bewegen sich momentan in so kleinsten Teilen, dass ich diese Gefährdung der NPD, nicht von Nazis und nicht von Rassisten, so nicht sehe. Und ich glaube, dass wir als Staat gut daran tun, solche Karten nicht allzu schnell zu ziehen. Und ich sehe das momentan als ja, Schnellschuss, vor allen Dingen mit wenig Effekt.
Ja, ich habe mit Ja gestimmt für das NPD-Verbot. weil ich mache es mal ganz schlicht, weil ich der Meinung bin, wenn man gegen Recht und Gesetz verstößt, muss das geahndet werden. Wie gesagt, es ist meine Meinung und für mich spielt es keine Rolle, ob die jetzt zurzeit bei 5% oder bei 25% liegt. Wir diskutieren ja bei anderen Gesetzlichkeiten, die jetzt nicht im politischen Bereich sind, auch nicht drum, ob es Erfolg hat oder nicht Erfolg hat oder wie auch immer. Da wird einfach nachgegangen. Ein kleines Beispiel, dass es helfen kann. Also erstens bin ich der Meinung, wenn was verboten ist, gibt es viele Bürgerinnen und Bürger, die sagen, das ist verboten, dann mache ich es nicht. Punkt. Das, denke ich mir, hilft schon mal ein bisschen. Und auch für uns beim Kampf gegen den Faschismus und so weiter und so fort hilft es uns auch. Seit es nämlich verboten ist, den Hitlergruß zu zeichnen, brauche ich nicht irgendeinen zu überzeugen, warum man das nicht macht, sondern da sagt man, es ist verboten und wenn du das nochmal machst, gibt es die Konsequenz. Ähnlich ist es mit Hakenkreuz und so weiter und so fort. Das ist die eine Seite. Letztendlich ist es natürlich eine ganz, ganz schwierige Diskussion und eine ganz, ganz schwierige Situation, aber aus diesem Grund bin ich letztendlich bei allen für und wider für ein Jahr.
Starkes Statement. Vielen Dank. Der Pädagoge plädiert natürlich für einen pädagogischen Ansatz, Regeln klarzustellen. Katja?
Ich würde nicht ganz so in Verboten reden, sondern in Grenzen setzen. Also das kommt vielleicht auch dem Pädagogen recht. Natürlich auch, wir haben gesehen, über 30.000 Thüringer und Thüringerinnen haben die NPD gewählt bei der letzten Landtagswahl. Dann würde ich auch recht geben, dass vielleicht manch einer noch mal drüber nachdenkt, jetzt auch mit der Diskussion über ein Verbotsverfahren, würde ich das wieder tun. So. Aber letztendlich haben wir gerade aufgezeigt, dass die extrem rechten Einstellungen, also Thüringen-Monitor zur Wiederholung, das kriege ich nicht über diese Verbote. Also da ist auch wieder, Pädagogen geben immer so eine Steilvorlage meist, sind ganz viele Bereiche gemeint, die sich da auf den Weg machen müssen, nicht nur die Schule, Kindertagesstätten oder auch, vorhin war es schon mal der Bereich der Kommunalpolitik auch, weil ganz viele erklären nicht das, was sie tun. Oder was die Beweggründe dahinter sind. Und das wäre vielleicht auch nochmal spannend für eine wehrhafte, lebhafte Demokratie.
Wolltest du gleich darauf, dann hast du sofort die Möglichkeit.
Ich habe das ja gerade schon gesagt. Das, was du sagst, Falco, das hat einen Rahmen und es hat den Rahmen des Strafrechts. Und das, ich sehe, also glaubst du ernsthaft, dass wir weniger Leute haben, die den Hitlergruß zeigen, die Hakenkreuze irgendwo hinsprühen oder Flüchtlingswohnheime anzünden, wenn wir die NPD verbieten? Weil das ist impliziert deine Argumentation. Und dem möchte ich klar widersprechen. Wir haben diesen Rahmen. Und wir könnten diesen Rahmen übrigens, wenn man jetzt noch das Argument der Parteienfinanzierung ist heute noch gar nicht gefallen. Auch da könnten wir einen engeren Rahmen setzen. Wir könnten dafür sorgen, dass die NPD über Parteienfinanzierung weniger Geld bekommt. Das heißt, dieses Argument, wir kriegen nur das Geld aus der NPD raus, wenn wir die verbieten. Das stimmt so nicht. Wir könnten als demokratische Parteien im Bundestag sagen, wir ändern das Gesetz zur Parteienfinanzierung, wir setzen die Hürden deutlich höher. Das ist durchaus auch undemokratisch, also oder kann auch undemokratisch sein. Aber die Frage ist, was ist das härtere Mittel? Und das Verbot ist das härtere Mittel. Und ich finde, wir haben davor die Stufe, zum Beispiel über sowas nachzudenken, wenn man denn das Argument geltend macht, ne, und sagt, das ist irgendwie relevant, wie viel Geld die über den Staat bekommen, dann haben wir da auch noch eine Stufe nicht ausgeschöpft. Und das meine ich damit. Ich finde einfach, dass wenn man sich ein Schwert scharf halten will, um es mal so zu sagen, dann sollte man es tatsächlich auch nur dann benutzen, wenn es unbedingt notwendig ist. Sonst stumpft es eben ab. Und das ist eben die Befürchtung, die ich habe mit dem Verbotsverfahren. Moralisch und emotional gebe ich dir völlig recht, ja. Ich finde die auch scheiße und es wäre total gut, wenn die verboten wären. Klar, weil dann ist es einfacher auch für uns. Dann können wir mal sagen, guckt, ihr seid verboten. Aber gesellschaftlich wird es aus meiner Sicht einfach nichts ändern.
Herr Liebermann hat sich gemeldet.
Ja, jetzt hat mir die Frau Hänfling die meine Argumentation schon weggenommen. Und zwar war mein Anliegen zu sagen, also ich bin für das Verbot der NPD und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, dass damit ein Signal gesetzt wird in die Öffentlichkeit hinein, dass man also nicht mehr, wie das gegenwärtig passiert, Entschuldigung, ich spreche Klartext, die AfD ist doch eine demokratische Partei. Nein, ist sie nicht. So, und dass allein dadurch eben nachgewiesen ist, es gibt auch die Verbotsmöglichkeit, und diese Verbotsmöglichkeit hat der Staat in dem Falle gegriffen sozusagen. So, und das Zweite, ich kann nicht nachvollziehen, dass eine solche Partei wie die NPD alleine dadurch, dass sie als ja zugelassene Partei existiert, auch noch auf Steuerzahlerkosten für im Rahmen der Parteienfinanzierung Geld bekommt. Also da hört für mich sämtliches Verständnis auf. Das sind tatsächlich Leute, und da ziehe ich die anderen, die bei uns im Landtag sich leider Gottes auch befinden, mit ein, die an den Grundfesten unserer Gesellschaft rütteln. Und das möchte ich irgendwie versuchen zu bekämpfen. Dazu gehört freilich insbesondere die Meinungsbildung derer, die solchen Rattenfängern hinterherlaufen. Aber das Entscheidende ist die Parteienfinanzierung, die man für solche Sachen kappen muss. Danke.
Jetzt sehe ich gerade keine Wortmeldung mehr. Das gibt mir die Chance, bei Ecke Heselmann nochmal nachzufragen. Das ist ja theoretisch auch eine Möglichkeit, dass das Bundesverfassungsgericht möglicherweise sagt, nee, für ein Verbot im Sinne von sozusagen, die Strukturen seien aufzulösen, dafür reicht es nicht, aber die Verfassungsfeindlichkeit ist so stark und wird hier durch die staatliche Parteienfinanzierung auch noch vom Staat mit unterstützt, das soll so nicht sein. Lieber Bundestag, bitte mach ein neues Parteienfinanzierungsgesetz. Ist das auch eine Möglichkeit, die das Verfassungsgericht hat?
Also es wird darüber diskutiert, ob man die Parteienfinanzierung einschränken kann. Es gibt natürlich auch da sehr kritische Stimmen, und ich persönlich muss auch sagen, der Artikel 21 Grundgesetz enthält das Parteienprivileg. Das bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht allein befugt ist, über ein Verbot zu entscheiden. Und man sagt auch, es ist nicht nur das Verbot, sondern es geht auch um die Anknüpfung anderer Nachteile. Also es dürfen eigentlich keine Nachteile entstehen für eine Partei im Parteienwettbewerb. Wenn man jetzt also die Parteienfinanzierung unterschiedlich behandeln würde, dann wäre das natürlich ein Eingriff in das Parteienprivileg. Die Eingriffe, die gibt es schon. Also zum Beispiel die Unterscheidung zwischen verfassungswidrig und verfassungsfeindlich kommt eigentlich daher. Und wenn ich da richtig informiert bin, kommt es eigentlich aus den 70er Jahren vom radikalen Erlass. Also dass man die Notwendigkeit gesehen hat, Nachteile anzuknüpfen an die Einschätzung, ohne dass das Verbot beantragt oder durchgeführt wird. Und ich finde, das ist von der Grundkonstruktion des Parteienprivilegs eigentlich problematisch, solche Anknüpfungspunkte. Aber es geht nicht um jetzt
unterschiedliche. Es geht nicht um eine unterschiedliche Behandlung der Parteien, sondern es geht sozusagen darum, ob man nicht die Hürde für eine Parteienfinanzierung höher setzen kann. Also ja, insgesamt. Also dass man, momentan ist es ja mindestens 1%, das man erreichen muss bei einer Wahl auf Bundesebene. Und man könnte, ich sage nicht, dass ich ein Fan davon bin, ne? Ich will nur sagen, dass wir davor, vor dem Verbotsverfahren noch Möglichkeiten hätten. Man könnte sagen, wir haben sowieso eine Hürde für den Bundestag von 5%. Also warum kann man nicht also entsprechend diese Rückzahlung, die ja immer im Nachhinein, also nach den Wahlkämpfen fließen, warum kann man die nicht höher setzen? Und dann würde der NPD faktisch richtig viel Geld wegfallen. Und dann hätte man dieses Argument aus meiner Sicht entkräftet. Das Problem ist aber, das hat einen Rattenschwanz, ne? Also Sie haben das gerade angesprochen. Was machen wir denn mit der AfD? Wenn wir, ne, also wo hört es denn gerade auf? Wir haben gerade eine massive gesellschaftliche Entwicklung, in der unglaublich viele Bewegungen, und da reden wir ja nicht nur von Parteienverboten, da werden wir bestimmt auch über Vereinsverbote wieder stärker diskutieren. Die sind natürlich nicht ganz so kompliziert wie ein Parteienverbot, aber es ist trotzdem auch eine Einschränkung, die man auch durchaus undemokratisch sehen kann. Also diskutieren wir dann demnächst über ein AfD-Verbotsverfahren, das traut sich doch keiner ernsthaft. Und das ist, also das ist einfach genau mein Problem. Also wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Wenn ich mir gerade die NPD und die AfD nehme, dann sage ich ganz klar, ist die AfD für mich gerade das größere Problem. Und wir verbieten quasi die Partei, die für mich gerade ernsthaft in der Bedeutungslosigkeit im Verhältnis, ne? Ich find, jeder Nazi ist zu viel und so, müssen wir uns, glaube ich, nicht agitieren. Aber ja, wir haben ein viel größeres Problem, und das ist nicht die NPD. Und da ja, das finde ich gerade sehr, sehr schwierig nachvollziehbar, wie man das auch argumentativ machen will. Also ich finde, dann müsste der Bundesrat sagen, so, die AfD verbieten wir jetzt auch. Also das fänd ich, wär, ja, aber ich will da eigentlich nicht hin. Ne? Ich will eigentlich, dass wir das anders lösen.
Solange ich keine weiteren Wortmeldungen sehe, bleibe ich genau bei dem Punkt. Anders lösen. Wir haben schon gesagt, wir brauchen mehr Demokratie, Bildung für Demokratie, wir brauchen Werbung für Demokratie, wir brauchen gute Beispiele von Demokratie. Aber jetzt fangen wir mal oben im Landtag an. Klar, wir haben vieles auf den Weg gebracht, aber was wäre denn eigentlich noch ein Punkt, wo man sagt, das wäre nochmal ein guter Schritt, um extremen Rechten etwas entgegenzusetzen?
Das lässt sich nicht auf Landesebene lösen. Das jetzt mache ich es mir schon einfach, ne? Aber es lässt sich tatsächlich nicht auf Landesebene lösen, weil den meisten Leuten, die man begegnet, die der AfD hinterherlaufen oder auch anderen extrem rechten Gruppierungen hinterherlaufen, tun das ja meistens aus einer diffusen Angst, aus einem diffusen Rassismus. Ne? Das ist ja diese komischen Menschen, die da jetzt kommen und die kenne ich nicht und da will ich nichts mit zu tun haben und die sorgen dafür, dass nicht mehr so alles so kuschelig ist, wie es vorher war. Das ist so die eine. Es gibt tatsächlich auch Leute, die sicherlich berechtigte Existenzängste haben, das will ich denen gar nicht absprechen. Ich bin auch immer gerne bereit, mit Leuten über ihre individuellen Ängste zu sprechen. Aber was wir ja gerade erleben, ist sozusagen, dass diese Ängste über alles gelegt werden und dass dieser Ruf nach einfachen Lösungen einsetzt und dass die Leute nicht mehr bereit sind, sich komplex mit Sachen auseinanderzusetzen. Das hat auch unterschiedliche Gründe. Ich glaube, dass wir ein Problem haben in dieser Gesellschaft, sowohl was Verteilung angeht. Ich glaube, viele Leute fühlen sich einfach ungerecht behandelt. Viele Leute sind auch tatsächlich ungerecht behandelt. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir lösen müssen, ein Stück weit. Aber das ist halt eben nichts, was man auf Landesebene löst. Und ansonsten ist es eher so eine, ja, wie kommt man in die Köpfe von Menschen, die sich so in ihrem Leben eingerichtet haben und die auch auf gar keinen Fall wollen, dass sich das verändert. Das ist eine ganz schwierige Sache. Wir müssen da tatsächlich viel über Bildung machen und viel über Kinder und über Schulen und klein anfangen. Und wir müssen vor allen Dingen ein gesellschaftliches Klima schaffen. Und das ist dann wieder was wir auf Landesebene machen können, indem sich Menschen, und da rede ich jetzt nicht von den besorgten Bürgern, sondern von Geflüchteten, von Migrantinnen und Migranten, von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise nicht als nicht deutsch gelabelt sind, in der die sich sicher fühlen. Und das haben wir momentan auch im Land nicht. Also viele Menschen, die eine dunkle Hautfarbe haben oder die deren Muttersprache nicht deutsch ist, haben Angst, auch zu bestimmten Tagen, wie zum Beispiel morgen Abend, am Mittwoch hier durch die Stadt zu gehen. Und wenn wir so ein gesellschaftliches Klima haben, dass Leute Angst haben, sich zu bewegen, dann haben wir, glaube ich, ein ernsthaftes Problem, was wir auf Landesebene auch mit mehr Polizei, aber nicht nur mit mehr Polizei, lösen können. Und da müssen wir ran, da müssen wir gucken, wie ein Staat auch durchgreift. Also wenn jemand eine Straftat begeht, und das ist eins unserer großen Probleme, die wir gerade haben. Wenn ein Nazi hier jemanden niederschlägt, dann ist die Aufklärungsquote bescheiden im Moment. Wenn Flüchtlingswohnheime angezündet werden, können wir uns alle ausmalen, dass wir da momentan selten jemanden finden, der es am Ende war. Ich weiß, dass das kompliziert ist und schwierig ist, aber es muss ein Klima geben, das ganz klar sagt, das geht so nicht. Und wir haben in Regionen ein Klima, wo die Leute hinter der Gardine sagen, na endlich hat es mal jemand in die Hand genommen. Und ich glaube, das ist echt ein richtiges Problem.
Also gesellschaftliches Klima angehen, das ist der weite Weg. Durchaus auch auf Polizei, Sicherheitsbehörden, Ordnungsrecht, also ordnungspolitisch an die Sache rangehen. Katja, was würdest du dir wünschen aus deiner Arbeit, was man neben den Dingen, über die wir schon gesprochen haben, Demokratie stärker machen, für Demokratie werben, was bräuchte es noch in Thüringen?
Erstmal auf Madeleine geantwortet. Wir sagen immer Bildung. Beschreiben vorher aber, dass Menschen mit Emotionen auf die Straße gehen. Also da beißt sich etwas. Und da gucke ich zu GdP und GEW hier in unseren Kreisen. Also jeder hat da seins mit dran zu drehen. Und worüber ich mich gerade am stärksten freuen würde, ist, wenn tatsächlich mehr Menschen sagen, warum sie sich wo dagegen stellen. Also wir haben hier eine endlose Debatte in dieser Stadt Erfurt, dass sehr oft der Oberbürgermeister mit klarer Aussage nicht anwesend ist oder gesucht wird oder wie auch immer. Die Frage ist, dass das deutlicher werden muss, wieso, weshalb, warum und was sind dabei meine Beweggründe, weil dann kann ich vielleicht Menschen auch mitnehmen. Und ich finde so das Motto für morgen zum Beispiel ganz schön zu sagen, jo, ich bringe meinen Nachbarn mit und meine Nachbarin und dann sind wir zwei mehr. Und ich glaube, das muss deutlich werden und sichtbar werden. Wir sind mehr und nicht nur immer die üblichen Verdächtigen.
Also jemanden mitbringen, Leute mit aufrufen, das ist ein Applaus auf jeden Fall wert, ja. Frage nochmal, was können eigentlich Gerichte, also man hofft ja immer, da wird Recht gesprochen, da wird Gerechtigkeit geschaffen. Was können eigentlich Gerichte in ihrer Rechtsprechung jetzt vielleicht auch beim Verwaltungsgericht? Viele Leute fragen sich, jetzt sind wir vielleicht in der Endlosschleife dabei, warum werden diese Demonstrationen immer wieder erlaubt? Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich im Rahmen auch der geltenden Gesetze, im Rahmen einer weiten Demonstrationsfreiheit, einer großen Meinungsfreiheit, auch als Gericht einen Standpunkt deutlich zu machen und ja das, was hier eingefordert wurde, unsere Werte, unsere Zivilgesellschaft auch damit zu verteidigen? Hat man da die Chance als Richterin überhaupt?
Also, wie soll ich da jetzt drauf antworten? grundsätzlich natürlich all das, was wir jetzt besprochen haben, das sind ja Werte, Grundwerte, die in Gesetze und in Recht und so weiter einfließen. Und das haben die Gerichte zu beachten, zu verteidigen etc. Aber sie haben natürlich nicht bestimmte Meinungen zu stützen oder zu unterstützen. Im Gegenteil. Das ist genau das Problem. Also die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit und die Redefreiheit, die stehen allen zu, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und ich denke mal, viele Richter, die Entscheidungen zu treffen haben, finden das durchaus nicht gut, was sie da jetzt sozusagen faktisch unterstützen. Aber sie müssen, und das ist auch ganz richtig so, sie müssen auch denjenigen ermöglichen, ihre Meinung zu sagen. Und die einzige Grenze dafür ist, wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorhanden ist, das ist also entweder, wenn also Gewalt in der Versammlung stattfinden wird, wenn man tatsächliche Anhaltspunkte dafür hat. Es sind also ziemlich strenge Anforderungen und es reicht nicht zu sagen, also das sind jetzt Nazis, sage ich mal, das passt nicht. Das ist überhaupt kein Argument, auch wenn man allgemeine Vermutungen hat, dass irgendetwas passieren wird, ist auch kein Argument. Also es müssen schon harte Fakten da sein, um eine Demonstration verbieten zu können, beziehungsweise das Verbot, das durch die Versammlungsbehörde ausgesprochen worden ist, zu bestätigen. Das ist aber auch ganz wichtig für dieses Gemeinwesen, also die Versammlungsfreiheit gilt als einer der Pfeiler der Demokratie. Und das, denke ich, sollte man auch immer wieder vor Augen haben. Wenn man anfängt, dort einzuschreiten und einzugrenzen, dann, und das bitte ich immer zu bedenken, ist es eben nicht nur auf der einen Seite, sondern das betrifft dann alle. Und deshalb ist es einfach so, dass man das auch aushalten muss, es sei denn, es liegen eben die Voraussetzungen, Gefahr von Gewalt in der Versammlung etc. vor. Und das ist ja auch nochmal eingeschränkt worden vor langen Jahren in Brockdorf, also in der Brockdorf-Entscheidung. Also auch einzelne Gewalttäter rechtfertigen nicht das Verbot oder die Einstellung der Versammlungstätigkeit, sondern das muss dann schon auch sozusagen von den Anmeldern und in großen Teilen dann mitgetragen werden. Also da würde ich auch nochmal werben für eine wirklich weitere Sichtweise und für Verständnis auch für die Gerichte, die eben diese Entscheidung zu treffen haben und die das vielleicht auch oft nicht so gerne tun, aber wissen, warum sie es tun müssen.
Und Brockdorf waren keine Nazis, da sind wir uns einig, glaube ich. Ja.
Aber ich frage nochmal, vielleicht nochmal nach, um so einen Ausblick zu bekommen. Mal weggegangen vom Verwaltungsrecht, gibt es unter Juristen kritische Debatten, dass man sagt, müssen wir uns vielleicht doch nochmal das Strafrecht ansehen. Wir haben viele Sachverhalte wie, ich sag mal, einfach dieses Raumgreifen. Das ist natürlich immer schwierig. Ich brauche für einen Strafrechtstatbestand natürlich irgendwie relativ eindeutige Merkmale. Gibt es da Diskussionen, einfach auch nochmal drüber nachzudenken, um das, was wir heute Abend hier diskutiert haben, klar machen, wo die Zivilgesellschaft ihre Grenzen zieht oder in einer Diskussion ziehen will, ob man das hier auch mit dem Strafrecht nochmal hinterhergehen muss? Gibt es solche Debatten?
Also es gab ja lange Zeit die Debatte um die Verschärfung des Volksverhetzungsparagrafen, was auch ja nicht eindeutig gesehen wurde, also weil das auch nicht einfach zu begründen war im Rahmen des der Meinungsfreiheit und des Artikel 5, weshalb man jetzt eine einzelne Meinung in qualifizierter Weise unter Strafe stellt, ist aber dann ja vom Bundesverfassungsgericht auch so bestätigt worden und hat sicherlich auch viele Problemfälle gelöst. Also ich denke mal, Wohnsiedel und solche Sachen, die sind ja dann danach auch in anderer Weise handhabbar gewesen. Also dass es jetzt aktuell eine Debatte gibt zur Einschränkung von Aktivitäten, Das sehe ich eigentlich nicht, dass da, ich weiß nicht, wie sollte die aussehen, also ich wüsste jetzt keine Beispiele.
Also ein Beispiel ist ja schon, dass man über das Thema Hate Speech ja schon diskutiert, nicht im Sinne von, dass man was verschärft, sondern dass man sich die Frage stellt, reicht unser Strafrecht aus, um sogenannte Hate Speech, wie es ja auch in Großbritannien beispielsweise durchaus deutlicher definiert ist, abzudecken. Und das eins der Hauptprobleme, oder manche sehen das als Problem, ist ja, dass in sozialen Medien beispielsweise immer am Rande der Volksverhetzung auch geschrieben und argumentiert, oder argumentiert ist, geschrieben wird. Mhm. Und dass man dem nicht, zumindest strafrechtlich nicht habbar wird. Und da gibt es, soweit ich weiß, zumindest zwischen auch Medienrechtlern und Strafrechtlern die Diskussion, inwieweit man da nochmal ran muss.
Okay, also was das Internet betrifft, ist das was allerdings auch viele praktische Gründe hat, ne? Wo ist der Anbieter und wie komme ich da sozusagen dran? Also ich glaube, was die Betätigung im Internet anbelangt, da würde ich recht geben und sagen, da ist wahrscheinlich auch noch Handlungsmöglichkeit vorhanden. Was andere gesellschaftliche Bereiche angeht, sehe ich im Moment keine Diskussion zu Verschärfungen.
Okay, wir diskutieren jetzt eine gute anderthalb Stunde. Ich würde es versuchen, auch zusammenzufassen und wollte anbieten, weil bei uns Grünen natürlich immer Bürgerbeteiligung ganz vorne steht. Wir haben nochmal einen andersfarbigen Zettel. Vielleicht einfach nochmal nachzufragen, ob sich über die Diskussion auch eine Veränderung ergeben hat. Also wir würden Sie jetzt einfach nochmal fragen, nach der Diskussion oder in den Schlusszügen der Diskussion, wie sieht's aus, hat sich da was verändert, vielleicht doch nicht verbieten, oder ist es gar stärker geworden? Natürlich auf jeden Fall verbieten. Da verteilen wir jetzt die Zettel und es würde sehr interessant sein, dazu auch nochmal was zurückzubekommen. Jetzt würde ich gerne in so eine Schlussrunde kommen. Und eigentlich nochmal bei Katja in der Zivilgesellschaft anfangen. Wir haben darüber geredet, was es alles noch braucht. Ja, wir haben auch über Gefahren diskutiert. Für mich ist jetzt eigentlich noch so eine Frage, du hast es ja selber schon angesprochen, was sind eigentlich jetzt im Augenblick die ganz aktuellen Herausforderungen? Das ist, glaube ich, einmal das, was wir morgen wieder haben werden, eine AfD-Demonstration, die vor den Landtag zieht. Und wie geht ihr damit um?
Wir stärken die Zivilgesellschaft mit unseren Hintergrundinformationen und Papieren und was Best Practice ist und versuchen auch bei allem, was so passiert, noch zu erklären, dass man auch ein bisschen Spaß dabei haben kann. Also diese Emotion, dass es auch schön ist, jeden Mittwoch sich zu sehen und miteinander Zeit zu verbringen. Man sieht auf einmal Leute, die man sonst nicht gesehen hätte länger. Also das Ganze ein bisschen anders zu fassen, aber gerade bei dem letzten Gespräch ist mir nochmal wichtig, dass Repression umso wichtiger wird, also konsequente Strafverfolgung. Was mal ein Satz so im Anfang so mal gesagt worden ist, ja, wo haben wir denn die Täter und Täterinnen, die Häuser anzünden, die vielleicht den Hitlergruß irgendwo machen, also das auch ganz klar und konsequent zu verfolgen, um damit auch sichtbar zu machen, es wird hierfür eine Strafe geben und die gibt es nicht erst in 2 Jahren, weil in der Zwischenzeit kann ganz viel anderes passieren und ich glaube, das ist eben so, wo jeder so seinen Puzzlestein hat, also nicht nur das eine, sondern auch das andere.
Madeleine, was sind für dich die Herausforderungen in den nächsten Tagen, wenn es um ein engagiertes Vorgehen gegen die extreme Rechte geht?
Also Katja hat das schon angesprochen, die Motivation hochzuhalten ist, glaube ich, eins der wichtigsten Aufgaben auch für Funktionsträger, weil wir, glaube ich, in einer besonderen Verantwortung sind und auch dafür sorgen müssen, dass wir denjenigen, die noch einen, ich sage jetzt mal normalen Job, also die nicht irgendwie den ganzen Tag Politik machen, nachgehen und das in ihrer Freizeit machen, dass wir da auch einfach Unterstützerinnen und Unterstützer sind und denen einfach Sachen abnehmen und es ihnen leichter machen. Auf der anderen Seite bin ich völlig bei Katja, die sagt, Repressionen müssen tatsächlich auch wirklich stattfinden. Und wir erleben das immer wieder auf Demonstrationen, dass Nazis den Hitlergruß zeigen, dass Nazis volksverhetzende Sachen skandieren und dass nichts passiert. Also dass entweder auch die Polizei nicht darauf reagiert, wenn man das auch anzeigt und dass Verwaltungsbehörden oder Ordnungsbehörden in dem Fall nicht den Hintern in der Hose haben, auch an bestimmten Stellen mal zu sagen, und das geht nicht. Also da sind wir bei Paragraph 86a, ja, der aus meiner Sicht völlig ignoriert wird von Ordnungsbehörden, auch von der Polizei ganz oft, wo sozusagen Symbole getragen werden und auch zum Verwechseln ähnliche Symbole getragen werden, die nicht erlaubt sind und keiner greift ein. Und das, das schafft nach und nach immer wieder Freiräume für die extremen Rechte und da passiert nicht viel. Und ich glaube, wenn man die Zivilgesellschaft nicht gänzlich frustrieren will, muss man auch an dieser Stelle klar ansetzen. Und ich sehe auch sofort, dass dafür das Personal fehlt bei der Polizei, dass das Personal in den Gerichten fehlt und dass deswegen auch Verfahren so lange dauern. Da wiederum sehe ich die politische Verantwortung, da auch wirklich was zu ändern und klar zu sagen, wir müssen da schneller werden. Und ansonsten glaube ich, dass wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind, was unsere Aufgaben auf der Straße und für uns auch im Parlament angeht und dass das dieses Jahr nicht besser werden wird als das letzte Jahr und den Spaß dabei nicht zu verlieren, ist relativ wichtig, weil ansonsten ist man sehr, sehr schnell frustriert und das hoffe ich, dass wir das alle miteinander tun, weil die Menschen, die sich da gegen Nazis und gegen die AfD auf die Straße stellen, sind eigentlich alle sehr nett. Also deswegen bin ich bei Katja, Mittwochabend ist immer ein guter Abend, weil man nette Menschen trifft.
Also, Plädoyer einmal für Spaß, einmal auch für Sensibilisierung. Die letzte Frage auch an Elke Heselmann. Was wünscht sich eine Richterin von der Politik, auch von den Möglichkeiten jenseits dessen, was Gerichte machen können im Kampf gegen Rechts?
Also die Justiz wünscht sich natürlich, wie es eben schon anklang, immer Personal. Das ist wirklich ganz wichtig. Also es ist jetzt nicht nur lustig, sondern es ist gerade im Moment für uns auch wieder eine Problematik, weil aufgrund der Flüchtlingszahlen natürlich unsere Eingänge auch steigen und so einfach ist das nicht. Also wir können nicht einfach hingehen und dem Justizminister sagen, so jetzt bitte einige weitere Stellen. Also da haben wir schon so etliche Probleme. Also deshalb wünsche ich mir das von der Politik, dass da unsere Anliegen gesehen werden. Ansonsten wünschen wir uns natürlich auch immer klare Gesetze, die möglichst wenig Auslegungslücken und wenig Streit hervorrufen, aber das wird sicherlich nicht eintreten. Also es ist ein frommer Wunsch. Ja, also wie gesagt, für die Justiz ist wichtig, dass sie personell richtig ausgestattet ist und natürlich, und davon gehe ich aus und das sehe ich auch so, dass die Unabhängigkeit der Justiz zu keinem Zeitpunkt angetastet wird. Also dass es nicht Vorkommnisse gibt, in deren Verlauf also Verwaltung irgendwie versucht, Einfluss zu nehmen oder auch indirekt. Also das darf auf keinen Fall sein. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal und eine Grundfeste in unserer Verfassung, in unserem Rechtsstaat.
Also Spaß, Sensibilität und eine starke Justiz sind ein bisschen das Credo auch hier von Seiten des Podiums. Ich kann aus sozusagen, wenn ich heute Abend in mein Tagebuch schreiben werde, sagen, dass der Thüringer Beamtenbund heute Nachmittag schon in der Fraktion unterwegs war, um zu werben für natürlich nicht nur hinreichend Beamtinnen und Beamte im Bereich der Justiz. So, jetzt schaue ich nochmal zu Mona. Hast du denn ein Ergebnis? Hat sich was verändert?
Wir haben ein Ergebnis. Also die Runde hat ein bisschen Zuwachs bekommen noch seit der Anfangsabstimmung. Wir haben 3 Stimmen mehr. Also vorhin waren es 4 Unentschlossene, jetzt sind es nur noch 2. vorhin hatten wir 5 Nein-Stimmen, jetzt sind es 7. Und 12 Ja und jetzt sind es 15.
Also, das hat sich. So ist das mit der Demokratie, das ist fantastisch. Die demokratische Entscheidung hat hier in diesem Raum das letzte Wort. Mehr können wir uns nicht wünschen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Mitdiskutieren. Wir haben jetzt alle noch die Möglichkeit, wer mag, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich wünsche einen guten Heimweg und freue mich auf die nächsten Diskussionen, die wir führen können. Insofern einen schönen Abend und gute Diskussion. Ganz, ganz herzliches Dank an Katja Fiebinger, Elke Heselmann und Madeleine Henfling.